Hallo und herzlich willkommen bei den Super Streaming Brothers. Ich bin der Martin und bei mir ist mein Bruder, der Lukas. Wir lieben alles, was mit Filmen, Serien und spannenden Geschichten zu tun hat. Zusammen wollen wir uns unterhalten und austauschen, was wir in unseren Recherchen herausgefunden haben. Und wir begeben uns auf die Suche nach den versteckten Easter Eggs. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu den Super Streaming Brothers. Ich bin der Martin und der Lukas ist auch dabei.
Hallo.
Und wir sind im dritten MCU-Film, Iron Man 2.
Leider.
So schlimm?
Ja.
Okay. Ja gut, du hast das letzte Mal schon ja erzählt, dass du Iron Man nicht so gut findest, ja. Oder? Ja. Genau.
Ja.
Deswegen wollen wir doch mal ins Spiel einsteigen.
Mhm. Er steht 7-7. Wie gesagt, es geht immer noch bis 11.
Mhm. Und
es ist Frage 138.
Ja.
Wir spielen 9 Fragen. Und Frage 138 ist folgende. Welchen Beruf geht Dr. Malcolm Crowe, die Hauptfigur aus The Sixth Sense, nach? Ich hab was.
Ich auch.
Was hast du?
Psychiater.
Ich hab Kinderpsychologe.
Ist das hier so ein Streitpunkt, was da jetzt gilt? Okay. Also, stopp, er hat schon gesagt, da passt beides. Es geht beides.
Warte, nein. Es geht beides zwischen Psychologe und Kinderpsychologe, du Hamberle.
Ja, aber Psychologe und Psychiater ist das Gleiche.
Sicher?
Absolut. Wir können gerne ChatGPT fragen. Psychiater und Psychologe.
Ist ein Arzt.
Ist das Gleiche.
Nein.
Ich kann es nicht lesen, weil du hast es auch dunkel.
Also ein Psychiater ist ein Arzt mit Medizinstudium und Facharztausbildung, der Medikamente verschreiben und körperliche Ursachen behandeln darf. Während ein Psychologe ein Psychologiestudium abgeschlossen hat und sich auf ein Gesprächstherapien spezialisiert, aber keine Medikamente verschreiben kann.
Okay, ich sage es ganz ehrlich, ich sehe darin keinen
Psychotherapeut ist ein psychologischer Psychotherapeut, der eine mehrjährige weitere Das ist wie
nein.
Arzt und nicht Arzt, nein. Sondern wie Chirurg und Hausarzt.
Ja?
Ja?
Beide machen ja? Das Gleiche.
Was? Nein. Nee. Der körperliche Ursachen behandeln darf. Ein Psychologe ist ja eher geistlich.
Also du möchtest dir praktisch sagen, der Psychiater ist der Weirdo im weißen Kittel, der das Asylum begutachtet und dabei die Leute mit Elektroschocks terrorisiert. Und der Psychiater ist der Weirdo, der auf dem Sessel sitzt.
Behandlung von schweren psychischen Erkrankungen, Untersuchung der biologischen und körperlichen Aspekte einer Erkrankung, beschreiben, erklären und vorhersagen menschlichen Erlebens. Und verhalten. Sie sind oft in der Forschung, Beratung und
also, Pädagogik. Also, ich sage ganz ehrlich, ich hätte gar nicht gewusst, dass es einen Unterschied gibt.
Okay.
Und du möchtest mir jetzt sagen, dass du es wusstest.
Ich bekomme auf jeden Fall einen Punkt. Das ist das Wichtigste hier.
Aha.
Schade halt. Mal vielleicht nochmal überlegen, was man schreibt, ne? So, Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World and bilden welche Trilogie?
Werbung.
Was hast du?
Cornetto.
Ja, habe ich auch. Hast du die Frage vorlesen, oder?
Ich weiß nicht, was du gemacht hast.
Aufgeschrieben,
Frage. Ach so. Stephen King, in welcher Bundesstaat spielt der Film S?
Also meine Autokorrektur schreibt meine, aber es ist Main.
Ich habe auch Main. Meine.
Ja, gut. Keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach mal Juno aufgeschrieben.
Okay, ich habe Volksfront. Na, also,
Nur die halbe Antwort drin. So. Nee,
Also,
ja.
also das ist schon richtig. Also.
Okay, in Willkommen bei den Stiefs werden Klischees plattgetreten. Über eine Personengruppe in welchem Staat werden hier Klischees verbreitet?
Da sage ich nur Danke, Samuel.
Es geht ja nur um den Staat, ne? Wenn ich das richtig lese. Dann hast du.
Franzosen.
Wenn es um den Staat geht, Kollege. Über eine Personengruppe in welchem Staat?
Frankreich.
Ja. Habe ich es auch aufgeschrieben.
Ja.
Franzosen ist ja nicht der Staat.
Ah.
Ja, jetzt plötzlich wieder
Der Sammy wollte den, Sammy Klein, seine Lieblingsfilme. Den, irgendwann haben wir den, glaube ich, mal angeschaut.
Kommen wir zu ein paar Parodien. Welche bekannte Filmreihe kriegt ihr fett weg dank des Films Spaceballs? Servus.
Star Wars. Bin gespannt, was jetzt bei Spaceballs 2 passiert. Ich rechne mit sehr viel Mandalorian.
Gerne parodiert wird James Bond. Nennen mindestens zwei Parodien, allerdings nicht zwei Teile aus der gleichen Parodiereihe. Okay. Was hast du?
Also ich habe Johnny English
Habe ich auch.
und 00 nix.
Ich habe Austin
Das gibt's
Powers.
auch, ja. Schade.
In Deutschland ist nicht nur Helge Schneider für gute Komödien bekannt, auch Michael Bulli Herbig hat zum Beispiel mit der Schule des Manitou eine Persiflage zu Winnetou geschaffen. Wie heißt der Esel von Dimitri?
Apollo 13.
Apollo 13, 3. Okay.
Eine Frage theoretisch noch.
Richtig. Neben der James-Bond-Parodie ist Leslie Nielsen sicher eher bekannt für seine Rolle in Die nackte Kanone. Wer spielt in der Trilogie Detektiv Nordberg?
Keine Ahnung. Ich habe jetzt einen Namen aufgeschrieben. Was hast du? Ich habe
Nichts.
Harrison Ford.
Weiß nur, dass er schwarz ist.
Stimmt, das kann natürlich gut sein.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay, Frage 147.
3 Stunden später. Ah.
Im Film Red Race befindet sich ein Ensemble aus bekannten Comedy-Schauspielerinnen in einem Rennen um 2 Millionen Dollar Schießfahrt. Welcher der folgenden Schauspieler ist nicht Teil des Casts?
Ah, okay, dann müssen wir noch weiterhören.
Uiuiui. Was?
Ich sag nichts.
Was ist?
Also ich kann 2 ausschließen und dann war 50-50. So
Okay.
halb. Was hast du?
B.
Ich habe D.
Okay.
Sehr gut. Das heißt, ich habe diese Runde gewonnen. Kann das sein? Juhu. Dann steht 7:8 für mich, oder?
Sie. Ah, wow.
Eine Vision der Regie.
Okay, halt dran.
Jetzt keine Lust, wir machen das jetzt hier weiter. Der will bloß wieder irgendwas erzählen was ist das, Currywursthaus? Nein.
Pommesladen.
Pommesladen. Ja, genau. Genau.
Okay. Gut, wir besprechen heute Iron Man 2.
Genau.
Streamen kann man diesen auf Disney Plus.
Ja.
Regie hat mal wieder John Favreau geführt. Ab 12 darf man ihn angucken. Genre ist mal wieder Comicbuch, Science Fiction, Superhelden, Action, Film, was auch immer. Erschienen ist er im Jahr 2010. Er hat eine Laufzeit von 125 Minuten. Eine IMDb-Bewertung von
6,5.
6,9.
Wow.
Oscar-Auszeichnungen hat er eine Nominierung für beste visuelle Effekte. Die hat er aber dann Inception geholt.
Okay, gut. Hat er Gegner.
Produktionskosten.
Ich sag mal so, der erste war ein guter Erfolg. Das heißt, beim zweiten haut man richtig auf die Kacke. 180 Millionen?
200 Millionen.
200, okay.
Einspielergebnis.
War, glaube ich, zwischen 600, 700 irgendwie sowas, oder?
620
Ah ja,
Millionen.
genau.
Und ist damit in der Trilogie auf Platz 2.
Ja.
Genau. 2010, was ist denn da noch so rausgekommen?
2010, 2010. Im Jahr davor war, glaube ich, Avatar. Das war, glaube ich,
Nein.
2009.
2008, glaube ich auch.
Glaube,
2009? 2009 kann
2009,
ja auch
ja.
sein.
Kann er Fluch der Karibik gewesen sein noch? Die fremdliche Zeiten oder sowas?
Nein.
Nee, ist glaube ich, ja, kann auch später sein. Ein Harry Potter vielleicht?
Ja.
Sehr gut, dann ist es vielleicht der sechste.
Nein, es ist sogar der
Der
siebte.
siebte. Ah, okay.
Ist auf Platz 3 mit 960 Millionen.
Auf Platz 3, okay. Ist es vielleicht wieder ein Animationsfilm irgendwie?
Ein Animationsfilm und ein Film, wo Johnny Depp mitspielt.
Ein
Aber es ist nicht
Film,
Fluch der Karibik.
wo Johnny Depp mitspielt. Johnny Depp.
Aber nicht Fluch der Karibik.
Hat er in der Zeit überhaupt was anderes gespielt?
Ja, sonst würde ich nicht
Ja, ich
sagen.
weiß. Aber mehr als eine Milliarde und dann ist es Johnny Depp und dann ist es.
Es ist knapp eine Milliarde. Also es ist also
Ja,
knapp über eine
knapp,
Milliarde.
ja, okay. Nee, komme ich nicht drauf.
Es ist eine Live-Action-Verfilmung von einem Disney-Film.
Eine Live-Action-Verfilmung von einem
Mit Johnny
Disney-Film.
Depp. Es gibt nur einen.
Ja, natürlich, natürlich. Alice im Wunderland.
Ja.
Ja,
Mit
genau.
einer 1,025 Milliarden.
Ja.
Und auf Platz 1 ist es der dritte Teil einer fünfteiligen Animationsreihe.
Ice Age?
Nein.
Nein.
Von Disney oder Pixar.
Ach so. Toy
Pixar.
Story.
Ja, Toy Story
Ja.
3.
Gut.
Mit 1,066 Milliarden. Genau. Thema, Motto des Films ist Erbe, Verantwortung und Selbstzerstörung. So, kommen wir zum
Cast und Charaktere.
Cast. Iron Man and Friends sind mal wieder Anthony Tonys. Nee, also Anthony, Spitzname Tony Stark,
Coolen Friend.
alias Iron Man, gespielt von Robert Downey Jr. Wie gesagt, kennt man aus Zodiac oder Tropic Thunder. Dann James Rhodes, die erste Umbesetzung, gespielt von Don Cheadle. Kennt man aus Ocean's 11 vielleicht, als Basha Tah. Dann Pepper Potts, wieder gespielt von Gwyneth
Ja.
Paltrow, aus Hustle and Flow. Mordecai. Oh, was ist das denn hier? Das ist der falsche. Gut, genau. Jarvis wird wieder gesprochen von Paul Bettany. Happy Hogan, gespielt von John Favreau. Dann ein neues Mitglied bei den Friends, Natascha Romanoff alias Black Widow, gespielt von Scarlett Johansson und wir kennen sie vielleicht aus. Wir kaufen einen Zoo. Genau. Gegenspieler sind diesmal Ivan Vanko alias Whiplash, gespielt von Mickey Rourke. Den kennt man als Marv aus Sin City. Und Justin Hammer, gespielt von Sam Rockwell, kennt man aus Argyle als Aiden Wild.
Genau, dann haben wir Nebencharaktere. Einmal wieder Leslie Bibb, Christine Everhart, die eine Dame, wie heißt sie? Die Journalistin. Dann Agent Phil Coulson, wieder gespielt von Clark Gregg. Nick Fury kommt jetzt öfters vor in dem Film als Samuel L. Jackson. Andersrum. Gespielt von Samuel L. Jackson. Howard Stark wird hier verkörpert von John Slattery. Und Senator Stern, Heil Hydra, Gary Shandling. Genau. Und Post-Credit-Szene haben wir Thunderbolt Ross.
Genau.
Genau. Regie. John Favreau gesagt. Es ist jetzt diesmal wieder Fokus auf größere Action, mehr Figuren und Ausbau des MCUs. Anscheinend wurden große Teile von Whiplash entfernt.
Ja, es gab auch ganz viel Umplanung innerhalb des Films, weil es gab erst die Idee, dass Tony praktisch die so Nanobots einführt und dann Pepper ihm diese Nanobots zuwirft und dann benutzt er sie und damit können sie dann wirklich besiegen. Und Pepper ist sozusagen mit dabei.
Okay, genau. Kamera wurde wieder von Matthew Libertike geführt. Kombi war wieder aus dynamischen Shots und dokumentarischen Shots. Größere Schauwerte, zum Beispiel das Monaco, die Monaco-Rennstrecke oder die Expo-Stage.
Ja.
Style wieder glänzender futuristischer Look. Blau-Silber, Neonlicht, stark Expo erinnert an Hightech-Weltausstellung.
Hinter den Kulissen.
Ja, wo waren wir gerade?
Besonderheiten. Einführung von Black Widow und War Machine.
Ja.
Es ist die Erweiterung des MCUs. Und Besonderheit ist, Tony Starks Alkoholkonsum wurde abgemildert im Vergleich zur Comicvorlage.
Ja, the
Genau.
demon in the bottle.
Drehbuch, Justin Theroux. Hat auch American Psycho geschrieben. Struktureller, weniger stringent, viele Nebenhandlungen und Tony Stark als zentralen Helden im MCU positionieren. Genau, Dialoge, RDJ wieder viel Impro, besonders mit Gwyneth Paltrow. Soundtrack, John Debney wieder, den kennt man aus Sin City und Mischung aus klassischem Action-Score und Rock-Elementen. Genau, und Produzenten sind wieder Kevin Feige, Avi Arad, Susan Downey und es ist wieder das Paramount Picture.
Was ich noch herausgefunden habe, ist, dass Feige da dann auch Head of Producer war. Das heißt, er hat immer mehr
Sagen gehabt.
zu sagen gehabt, im Gegensatz zu vorher, wo sie sozusagen zu dritt sich die Verantwortung geteilt haben. Und dadurch wird halt alles wieder mehr feigisch.
Recherchen und Archiv.
Genau.
Okay, ja, das war's eigentlich von mir.
Gut, okay. Ich habe ein bisschen was angeschaut zu der Geschichte von Marvel, also dem Verlag. Und da sticht als erster Name erst einmal Martin Goodman heraus. Der hat von 1908 bis 1992 gelebt und war der Geschäftsführer und war halt ein amerikanischer Verleger und der Gründer von Timely Publications. Und es war sozusagen der Vorläufer von Marvel. Er war ein Immigrantensohn jüdisch-polnischer Herkunft und wuchs halt in New York auf. Und er ist mehr so der Pragmatiker und der mit dem Geschäftsinstinkt und mehr so orientiert am dem, was halt am Markt so passiert und dann halt auch nicht so künstlerisch, sondern einfach Hauptsache, es bringt Geld und gut ist. Und genau. Dann Stan Lee gehört natürlich auch mit in diese besondere Marvel-Riege rein. Der ist mehr so der Erzähler und der Frontmann. Von 1922 bis 2018 hat er gelebt. Und er war geboren als Stanley Martin Lieber und war auch Sohn einer jüdischen Einwandererfamilie und hat schon als Teenager bei Goodman als Texter gearbeitet und wurde dann später Chefredakteur und Autor und eher so das Gesicht von Marvel. Er ist sehr charismatisch gewesen, wortgewandt und mehr so der Entertainer und ließ sich halt so als Onkel Stan inszenieren und war dann halt auch bei den Fans nah dran und war halt so die Stimme von Marvel und auch sehr kreativ im Schaffensprozess halt auch und auch sehr in der Selbstvermarktung.
Ja.
Und das hat auch ein bisschen Kritik von anderen an auf sich gezogen, dass er halt einfach die Zeichner halt auch mehr in den Vordergrund wollen. Und er ist halt der Schöpfer hinter dem Ganzen, denn er hat ganz viele Charaktere erschaffen und gerade jetzt mit dem nächsten, den ich jetzt vorstelle, Jack Kirby, ist mehr so der Visionär. Von 1917 bis 1994 hat er gelebt und war halt mehr so der Zeichner und hat halt sozusagen das, was Dan sich da irgendwo zusammengereimt hat. Hat man ja schon mal in der ersten Folge mit Spider-Man, haben wir drüber gesprochen, mit der, ich möchte jetzt einen machen mit der Spinne und der rumkrabbelt. Und er ist dann zuständig dafür, was zu machen, das halbwegs ansehnlich ist. Genau. Und Jack Kirby ist halt mehr so ein bisschen introvertiert und macht halt einfach und schaut halt einfach, was zu tun ist. Und wenn er dann mal 12, 14 Stunden am Tag arbeitet, dann ist es halt so.
Ja.
Genau. Aber auf seine Kappe gehen Fantastic Four, Hulk, Thor, X-Men, Avengers, Black Panther, alles Mögliche ist so auf seinem Mist mitgewachsen. Genau. Und er gilt heute als einer der größten Comiczeichner überhaupt.
Ja. Neben Stan Lee.
Genau. Nein, Stan Lee ist ja kein Zeichner. Er ist ja der Autor mehr.
Ja, gut. Ja.
Genau. Die Anfänge waren sozusagen in den 1930ern. Und 1933 kamen so die ersten Superhelden-Comics in den USA auf. Und Superman folgte etwas später mit 1938. Und 1939 hat Martin Goodman eben diesen Verlag Timely Publications in New York gegründet und ist halt der direkte Vorfolger von Marvel.
Ja.
Und dann bringen sie im Oktober auch direkt Marvel Comics 1 raus, wo man Human Torch, den man im nächsten Film, den wir besprechen, kurz sieht. Submariner mit Namor und Kazar kommt auch mit vor.
Ein Tor.
Was?
Sie waren Human Torch.
Human Torch. Ah, nee, übernächste ist es dann. Weil Captain America kommt da kurz vor. Genau. Und mit 80.000 Exemplaren und Nachdrucken mit über 800.000 Stück begann sozusagen die Marvel-Comic-Geschichte. In den 40ern war dann die Golden Age. Man hat Captain America eingeführt, passend als Gegner der Nazis und damit sehr viel Patriotismus einfach aufleben lassen können. Und dann flaute das Ganze so ein bisschen ab. Die Golden Age ging zu Ende. Der Zweite Weltkrieg war vorbei und Superhelden haben massiv an Popularität verloren. Und deswegen haben sie ein bisschen umgeschwenkt und stellten viele Helden wie Captain America, Human Torch, Submariner halt ein.
Ja.
Und stiegen dann um und wurden dann zu Atlas Comics und versuchten sich mit Western, Horror, Romanzen, Krimis und Sci-Fi dem Markt zu folgen. Es gab keine richtigen Markenkern, man hatte nicht so richtige, was man halt so produzieren soll. Und es gab halt viel starke Einbrüche in den Verkäufen.
Ja.
Und erst, genau. Und da stand schon das erste beinahe aus, bevor, für Marvel. Weil sie halt einfach immer nicht wussten, wo sie jetzt genau hin müssen. In den 60ern wurde dann Marvel geboren. Stan Lee arbeitet seit den 40ern bereits als Texter für Goodman. Und 1961 bringt der Verlag unter dem Namen Marvel Comics ein neues Superhelden-Team raus, nämlich die Fantastic Four. Genau. Und damit begann das Marvel Age. Marvel hebt sich ab, weil halt die Helden Fehler und Alltagsprobleme und menschliche Konflikte haben. Und es stehen dann in den 60ern weitere wichtige Figuren wie Spider-Man und Hulk, Thor, Iron Man, X-Men, Avengers, einer nach dem anderen halt. Und Marvel wird in der Konkurrenz zu DC ein Riese im Comicmarkt. Und damit etabliert sich dann auch der Name Marvel Comics. Und es dauert dann auch nicht lang, bis sie sich dann umbenennen. In den 70ern gibt es dann wieder massive wirtschaftliche Probleme. Nach so einem Boom der 60er haben sie dann auch experimentiert und wieder ein bisschen Horror mit reingebracht, mit Dracula, Martial Arts, mit Shang-Chi, Black Panther, Luke Cage, halt so versucht, einzelne Marken immer wieder so ein bisschen auszurichten. Aber Marvel kämpft um die Innovationen und man versucht sich auch immer mal wieder von der Konkurrenz
abzusetzen
und auch immer mal wieder was zu klauen. Da gibt es dann immer lustige Sachen, die dann, der sieht einen, zum Beispiel Nightcrawler gibt es auch einen, der so ähnlich ausschaut bei DC, ist aber dort total unwichtig. Und genauso machen sie es auch bei Marvel, dass sie sich auch immer wieder mal hin und her klauen.
Ja, Deathstroke und Deadpool.
Genau, genau. Oder Superman und was ist das, Sentry oder sowas. Schaut sich
ja
auch.
Ja, aber Sentry ist ja eher neuer.
Ja, ja, aber dann Hans ist halt von da versucht dann wieder was. Wir wollen einen mit Cape.
Ja.
Vorher gab es jetzt nicht so einen mit Cape, sagen wir mal so. Egal. In den 80ern gab es ein bisschen ein Unternehmen, Wirrwarr. Man hat versucht, Marvel mit Merchandise und Sammelkarten und Actionfiguren auf Linie zu bringen. Es gab noch keine akute Pleite, aber es war sehr instabil am Markt und man hat versucht, mit ein paar Filmen sich über Wasser zu bringen und hat nämlich mit Howard the Duck den ersten Marvel-Film praktisch auf den Markt gebracht, war aber eine riesige Pleite. Mhm. 37 Millionen war das Box Office und etwa 38 Millionen war die Produktionskosten und sowas. Also kompletter Reinfall. Und so zog sich das dann ein bisschen weiter und man musste versuchen, anders Geld zu bekommen und hat angefangen, die Marken zu verkaufen. Zum Beispiel Spider-Man an Sony, Fantastic Four X-Men. An Fox X-Men. Und X-Men an Fox und sowas und auch den Hulk
an Paramount.
Paramount, ganz genau. Und dadurch ist halt das passiert, oh genau, und Blade an New Line. Mhm. Und dadurch haben halt verschiedene andere jetzt Marvel-Filme rausgebracht, die wir den 2000ern verdankt zu haben. Und aber Marvel hat halt keine Rechte mehr, höchstens halt sowas wie, bei manchen gab es die Klausel, wenn sie nach 2 Jahren keinen neuen Film machen, müssen sie zurückgeben oder sowas. Ja. Das gab es bei den Fantastic Four. Deswegen gibt es da ganz weirde Filme, die man mal im Netz findet. Aber da ist jedes Recht anders. Also zum Beispiel Hulk darf nur ein Hulk-Film sein von Paramount, aber Hulk darf in jedem anderen Film vorkommen. Nee. Genau. Deswegen ist es total kompliziert, warum es von manchen Filme gibt und von manchen nicht.
Ja.
Genau. Und dann kam aber die Rettung für Marvel, denn sie haben die Marvel Studios gegründet und damit ihren großen Hit gelandet, Iron Man, den wir ja das vorletzte Mal besprochen haben.
Mhm.
Und damit ging es dann bergauf, bis es dann endgültig von Disney gekauft wurde, die Marvel Studios. Und jetzt sind sie praktisch am Comicmarkt führende Kraft.
Noch.
Was meinst du noch?
Junge, James Gunn ist am Kochen, Alter.
James Gunn ist am Kochen, okay, gut. Warte mal, ich habe hier die letzten...
Also Superman hat mehr eingespielt als Thunderbolts und Fantastic Four.
Also Marvel Comics hat 37,9% des Umsatzes im Direktvertrieb von Comics. Momentan?
Ja.
Und DC Comic hat 25,5%.
Ja, wie gesagt, noch.
Noch. Image ist das nächste, die sind bei 12 und dann hast du noch ein paar kleine Dark House und sowas. Ansonsten, das pendelt sich eigentlich so ein. Das ist eigentlich so von Marvel war jetzt die letzten Jahre immer so zwischen 30 und 40 irgendwo und DC immer zwischen 20 und 25. Also man merkt, momentan ist Marvel auf jeden Fall hoch. Man weiß nicht, was passiert. Bin gespannt. Wie hat jetzt Ding abgeschnitten? Was ist das? Superman?
660, also es
ist weltweit.
Ja.
Krass. Nicht viel.
Ja, Fantastic Four hat weniger und Thunderbolts hat nur irgendwie 300 oder so.
Nein, aber trotzdem ist nicht viel.
Ja, das ist das erste Mal seit 2008, dass kein Superheldenfilm.
Ja, der einzige, der es bis jetzt geschafft hat, war Stitch. Mit der Milliarde.
Nein, 700 Millionen meine ich.
Ach so.
Nur Superheldenfilme.
Ja, ja, aber der einzige, der bis jetzt dieses Jahr die Milliarde geknackt hat, war Stitch.
Ja, das ist mir egal.
Ja, aber ich finde es trotzdem interessant, was so der Verlauf ist.
Ja.
Gut. Genau.
Ab in die Handlung.
Das waren so die Pleiten, Pannen und der Weg von Marvel. Und dann können wir doch jetzt mal rüber zum Film.
Mhm.
Hier ist das. Genau. Also, wir beginnen den Film in Moskau und begleiten...
Ivan Vanko.
Genau, warte mal, ich muss das noch größer machen. So, genau. Begleiten Ivan Vanko, der sozusagen seinen Vater zu Hause hat, der langsam so am Sterben ist. Er sieht Tony bei seiner Rede und fasst den Plan mit Blaupausen und Co., sich etwas selber zu bauen. Wir sehen etwas langes, peitschenähnliches. Wir erfahren auch durch ein paar Zeitungsartikel und durch Sonstiges, dass der Vater Crimson Dynamo ist,
okay.
Der sozusagen die sowjetische Version eines Iron Man aus den 70ern war.
Mhm.
Genau. Der aber halt auch irgendwie mit Tony Stark, also mit den Starks zusammenhängt als ehemaliger Wissenschaftler oder sowas. Genau. Und dann wechseln wir, nachdem wir gesehen haben, dass Tony die letzten Monate sich für den Weltfrieden eingesetzt hat, dahin, dass wir auf eine Expo landen, nach 6 Monaten, genau. Und dort gibt es eine gelöschte Szene, nämlich, dass Tony betrunken ist und im Flugzeug erstmal kotzt und von Pepper rausgeworfen wird, dass er jetzt loslegen soll. Fand ich eine sehr spannende, rausgeschnittene Szene.
Mhm.
Und dann zu passender Musik fliegt Tony sozusagen aus dem Flugzeug und landet dann auf der Stark Expo, begleitet von Tänzerinnen, Musik, Sound und allem Möglichen. Er lässt dann auch von seinem Vater eine Rede abspielen als Eröffnungsding für die Expo, weil er nämlich sozusagen versuchen möchte, die Welt zu vereinen mit Technologie halt.
Ja.
Genau. Nachdem er jetzt sozusagen in Anführungszeichen den Weltfrieden hingekriegt hat. Mhm. Nach der Expo sehen wir verschiedene Leute, ein paar Tech-Leute. Wir sehen Stan Lee als Dings, wer ist der? Der Playboy-Typ. Hugh Hefner. Ja, genau. Und dann bekommt Tony von einer Staatsbeauftragten, was auch immer, einen Brief für eine Anhörung zugesteckt, zu der er dann hin soll, wo sie dann auch mit Happy zusammen hinfahren, mit dem Auto. Und am nächsten Tag soll die sozusagen stattfinden und das sind wir dann auch. Der Vorsitzende von dem ist Senator Stearns. Er ist von Pennsylvania sozusagen und beauftragt, diese Sitzung zu leiten.
Hm.
Und es geht praktisch darum, dass Tony den Anzug rausrücken soll, weil sie ihn als Waffe sehen und es ist nicht okay, dass eine Privatperson so eine Waffe hat.
So. Ja.
Daraufhin taucht dann Hammer auf als Waffenexperte, wo Tony nur meint, ja, okay, wo ist denn der Waffenexperte?
Mhm.
Und er zeigt dann verschiedene Bilder von Orten, wo halt irgendwelche Sachen gemacht werden, Rüstungen vielleicht, die schon in irgendwelchen Ländern gemacht werden. Dann taucht auch noch unser neuer Rowdy auf. Und erstmal so ein bisschen freundschaftlich, aber ein bisschen distanziert hat man das Gefühl. Und er soll sozusagen einen Satz vorlesen und er bemerkt, das heißt, sie möchten, dass ich hier nur ein Zitat mache, ohne den Drumherum, was gesagt wird. Er fängt dann auch das Zitat zu lesen, liest dann aber einfach weiter und wird dann von Stearns aufgehalten, weiterzulesen. Wo er dann positiver reagiert auf das, was er sagt. Tony macht dann Folgendes und hackt dann die Bildschirme, um mal zu zeigen, wie es denn überhaupt wirklich aussieht. Das Spannende ist, wir sehen auf seinem Handy ein paar Apps.
Total Jump.
Nein. Und zwar sehen wir...
Die Avengers App.
Fast. Wir sehen...
Shield App.
Warte. Wir sehen eine App von dem Senatslogo, sodass er auf diesen Bildschirm gerade zugreifen kann. Wir sehen einen Illuminati-Zeichen.
Okay.
Wir sehen ein Shield-Zeichen und wir sehen einen Koffer. Und es könnte sein, dass dieses Koffersymbol für die in dem Film vorgestellte Case Centurion-Rüstung sozusagen zum Aktivieren gedacht ist.
Der jetzt in dem Film vorkommt?
Ja,
der Koffer.
Dass er ihn damit aktivieren kann, dass er ihn dann vom Handy aus steuern kann. Fand ich jetzt ganz lustig.
Aber was soll denn das Logo von den Illuminati sein? Das I oder was?
Ja, genau.
Ist wirklich.
Das habe ich so gelesen, ja.
Das ist scheiße. Oder das ist das Dreieck mit dem Auge.
Ich habe jetzt kein.
Das alles in der Auge. Weil ich habe jetzt Illuminati, Marvel und Logo angegeben, da kam, steht nur als Schriftzug Illuminati. Ich denke jetzt nicht, dass da Illuminati draufsteht. Muss ja das alles in der Auge sein. Und Illuminati MCU brauche ich auch nicht mehr eingeben, weil die sind ja schon
wirklich. Also man sieht dieses Handybildschirm. Schau her. Man sieht es halt. Also man sieht dieses Handybildschirm, sieht man an der einen Seite, wo drauf steht Illuminati, man hat daneben das Shield-Wappen.
Okay.
Also man sieht schon die einzelnen Symbole schon richtig.
Okay.
Genau. Und er hackt jetzt sozusagen die Bildschirme und zeigt, wie es aussieht. Und man sieht dann auch mal zwischendrin Justin Hammer, wie er einem Piloten dafür sorgt, dass er sozusagen sich einmal das Rückgrat bricht und alles Mögliche. Und am Ende sorgt er eigentlich dafür, dass der Stearns ausfallend wird, dass er ihn eigentlich am liebsten festnehmen lassen würde, aber der Saal ist eigentlich auf Tonys Seite und Co. Mhm. Und wir sehen auch, dass der Ivan Vanko dass diese Sitzung auch mit angehört hat und dass er mit dieser Rüstung, die derer angefangen hat, oder was kann man es Rüstung nennen? Mit seiner Technologie angefangen hat zu bauen.
Das ist eine Rüstung halt, ja.
Ja. So. Und damit auch schon gute Erfolge hat. Und genau. Mhm. Dann sehen wir, wie Tony in seinem Garage sitzt und wir sehen die Rüstungen und seine Autos und Co. Und wir bekommen auch vorgestellt, dass Tony ein großes Problem hat, denn er bekommt so ein paar, ja, wie heißt es, so.
Mosaikstücke, ne? Was hat
er? Ja, Mosaik, irgendwas.
Ein Puzzle.
Ja.
Er nennt das irgendwie Puzzle.
Ja, genau. Er muss jedenfalls immer so ein bisschen seine Blutgiftwerte messen. Er trinkt irgendwann so einen ekligen grünen Saft.
Ja.
Und das Problem ist, dass diese Kerne von dieser, von seinem Arc-Reaktor, die er da drin hat, ihn langsam vergiften.
Ja.
Und wir kriegen, also man kriegt auch so immer mal wieder mit, dass es auch das Gleiche ist, woran auch Ivan Vankos Vater auch praktisch
gestorben ist.
Oder gestorben ist, genau. Dass er das gleiche Problem hatte damals. Ja. Und das ist praktisch ein großes Thema für den Film, wie Tony jetzt damit umgehen wird.
Mhm.
Genau. Dann kommt Pepper mit dazu und er lässt eigentlich so durchblicken, dass er keinen Bock auf dieses ganze Zeug drumherum hat und ihm kommt die Idee, dass es doch das Sinnvollste wäre, dass Pepper einfach jetzt der neue CEO von Stark Industries wird. Und das will er dann auch gleich beschließen, das Verträge aufsetzen und Co. Und damit wollte Pepper auch das werden. Mhm. Ivan Vanko begibt sich derweil auf die Reise, denn er möchte jetzt in die Tony sozusagen töten. Das kriegt er hin, indem er sich Pässe und Co. kauft. Das Lustige ist, bei dem, wo er es kauft, sieht man am Arm ein 10-Ringe-Symbol aus dem ersten Film.
Mhm.
Das heißt, da ist es auch wieder ein bisschen drin, dass diese immer wieder mal ihre Finger überall mit drin haben.
Ja.
Genau. Und dann kommen wir wieder zurück. Die Verträge sind geschrieben. Es geht nur noch um eine Unterschrift und Tony ist gerade mit Happy am Trainieren. Und es taucht eine aus dem journalistischen Bereich von der Firma halt auf. Nein, nicht journalistisch, juristisch. Aus der juristischen Abteilung. Die soll dann auch erstmal in den Ring steigen. Tony macht dann so einen Hintergrundcheck, findet irgendwelche Modelfotos und Co. Und hätte sie gerne als Nachfolgerin von Pepper als Sekretärin oder halt Assistentin. Lustig ist, die Rolle von Black Widow wurde vorher Emily Rudd angeboten.
Okay.
Und sie hat sie abgelehnt, weil sie irgendwas anders vorhatte. Und ist ja spannend, was wäre, wenn sie das gespielt hätte. So ein bisschen. Sie wird immer wieder darauf angesprochen in Interviews und so. Im Ring.
Das ist die aus One Piece.
Nein, schon habe ich Rudd gesagt. Ich meine Blunt. Entschuldigung. Alles Emilys halt.
Ja, gut, aber ja, nee.
Nee, das hat schon gepasst. Ja. Aber es ist immer mal wieder, Journalisten haben nichts Besseres zu tun, als die gleichen Fragen immer wieder zu stellen. Mhm. Genau. In dem Ring, wo sie dann gegen den Happy kämpft, lässt sie erstmal raushängen, dass sie ein bisschen mehr Ahnung hat davon und wirft ihn komplett zu Boden, der dann erstmal fertig ist und gehen muss.
Mhm.
Tony unterschreibt dann die Verträge und dann gehen Pepper und Tony erstmal auf eine kleine Reise.
Weißt du, was sie in diesen 2010 Besseres gemacht hat? Was ja so viel wichtiger ist als Iron Man 2.
Ich weiß es nicht, aber ich würde es gerne hören.
Es ist 3 Filme gleichzeitig hat sie gemacht.
Okay, dann hat sie halt wenig
Wild Zeit. Target, sein Chef, das Ziel.
Scheiße.
Wolfman. Und Gullivers Reisen. Da kommt was Großes auf uns zu.
Ja, nein. Ich kann es dir ganz... Weißt du, welcher Film wirklich im Weg war von den drei?
Gullivers Reisen.
Richtig, Gullivers Reisen. Da war sie drin und den wollte sie unbedingt machen und es war nicht anders möglich. Musst du dir mal überlegen.
Ja, gut, Jack Black und so.
Ja. Genau, die Pepper und Tony begeben sich jetzt nämlich auf eine Reise nach Marokko, denn dort ist
4,9 auf IMDb, stark.
Ja, sehr gut.
Gut.
Sehr gut.
War gut, ja.
Wie heißt denn das Rennen in Marokko? Was ist denn das?
Weißt du es? Formel 1.
Ja, das ist Formel 1, das sag ich schon. Aber er kann es nicht irgendeinen Namen?
Nein. Der Grand Prix von Monaco.
Okay, passt. Okay, gut. Ja, ich dachte, es hat noch... Ja, kann ja sein.
Beispiel?
Grand Prix reicht doch.
Geld. Wolfgang hat 5,9.
Ja. Die Frage ist, was wäre, wenn sie dort mitgespielt hätte? Wäre der Film dann auch schlechter geworden?
Welche? Die Filme?
Weißt du, wie ich meine?
Nee.
Naja, dass wenn sie dort mit... Sie hat ja jetzt in den Filmen in den Jahren nur mitgespielt, die eigentlich so unter 6 waren, also nicht wirklich jetzt perfekt.
Ja.
Und der Film war ja doch etwas besser. Mhm. Wenn sie jetzt in dem Film mitgespielt hätte, hätte sie jetzt dann die Qualität des Films auch so runtergezogen wie bei den anderen Filmen? Kann man überhaupt sagen, dass sie an der Schlechtigkeit der Filme überhaupt schuld ist?
Also es gibt 3 gute Filme von ihr. Das sind die Quiet Place Filme plus...
Oppenheimer, man kann es eigentlich nicht nennen, weil die kommt da 2 Minuten vorgeführt. Also ich hätte jetzt alles gerechnet, aber dass du jetzt Oppenheimer sagst. Also man muss schon eine gewisse Tragweite in den Film haben, dass man dafür...
Ja, dann sind die einzigen guten Filme, wo ich von ihr kenne, das ist A Quiet Place Reihe.
Hm. Ja. Okay. Gut. Also, wir sind am Grand Prix in Monaco und dort ist auch Hammer, der wird nämlich interviewt von der einen Journalistin, die auch im letzten Film mit Teil dabei war.
Mhm.
Und die will dann auch ein paar Fragen an Pepper stellen, die jetzt ja CEO ist als Frau und mega toll, hast du nicht gesehen. Wir sehen auch ein kleines Cameo von dem guten Elon Musk.
Elon, ja.
Zu einer Zeit, wo er vielleicht noch nicht halb so verrückt war wie heute.
Das ist richtig.
Und weißt du, warum er dort einen Cameo-Auftritt hat?
Weil er sein Fabrikgelände hier ausgeliehen hat.
Genau, diese Halle, die immer genutzt wird von Hammer,
ja.
Das ist die Flughalle von SpaceX.
Mhm.
Und deswegen hat er gesagt, na gut, aber ein Cameo muss doch wohl drin sein. Ja, genau. Und dann ist Tony im Badezimmer in dem Restaurant und sieht es nicht ein, jetzt hier sein Leben, wenn er weiß, er hat eh nicht mehr lange, zu fristen, dann doch selber Auto zu fahren und steigt in den Rennwagen, fährt dann auch los. Pepper und Natalie sind komplett schockiert, was jetzt da gerade passiert. Und dann taucht plötzlich Ivan.
Mich würde aber interessieren, ja? Wie gut das der Rennstall von Stark Industries ist. Die müssen ja eigentlich alle abziehen. Und warum darf der da mitmachen?
Du meinst, weil sie dann die Autos so gut frisieren?
Der Motor ist ja brutal stark von denen.
Ja.
Ist ja unfair.
Ja, aber dann würden es ja auch andere machen. Oder ich?
Was?
Also, oder, ich weiß, ja, ich verstehe, was du meinst.
Nee, du hast keine Ahnung, wovon du meinst.
Ja, ja, die haben halt Autos. Die fahren halt Autorennen.
Nee, es gibt ja verschiedene Motorhersteller. Zum Beispiel VW stellt ja zum Beispiel keine Motoren für Formel 1 her.
Ja.
Sondern es macht Ferrari, das macht ja.
Rennwagen.
Renault. Halt.
Ja.
Genau.
Ich wollte mir schon sagen.
Das ist gut. Und oder Honda.
Ja.
Auch ein großer Motorenhersteller. Das ist ja unfair gegenüber, also für die Formel 1 Teams, wenn da jetzt Stark Industries herkommt.
Also wenn er jetzt da einen Akkreaktor ins Auto eingebaut hätte, dann auf jeden Fall.
Weiß ich nicht. Kann sein. Kann ich mir gut vorstellen. Es ist ein großes Geschäft hier.
Die und Formel Jarvis 1. Und dann gibt es eigentlich keinen Autofahrer. Aber ja. Man sieht auf jeden Fall, dass der eigentlich Auto gefahren hätte, sehr sauer war, weil er hat seinen Helm erstmal auf den Boden geschmissen und sich dann aufgeregt, warum jetzt der Chef hier auftaucht.
Mann!
Ja. Genau. Whiplash taucht auf, geht auf die Straße, zerfetzt ein paar Autos und auch das Auto, womit Tony fährt.
Hm.
Pepper ist unterwegs mit Happy, um Tony da rauszuholen. Mit einem Koffer, der auch jetzt in jedem zweiten Satz dann erstmal erwähnt wird. Tony stellt sich erstmal Whiplash ohne alles. Und sie schaffen es praktisch, Vanko mit dem Auto erstmal niederzufahren. Nicht nur einmal, gleich mehrere Male wird er irgendwo dagegen geklatscht. Was aber nicht reicht. Vanko ist, keine Ahnung, Wer weiß, was das für ein Exoskelett ist, keine Ahnung. Aber Tony bekommt eben endlich diesen Koffer in die Hand, der eine Rüstung, eine transportable Rüstung ist, die er anlegen kann. Mhm. Wo man dann langsam so sieht, dass er versucht, diese Technologie immer weiter so zu umzumorphen, dass er sie ständig bereit hat, ohne irgendwelche Anlagen, die ihn an- und ausziehen.
Ja.
Genau. Und sie schaffen es, Vanko zu besiegen und er wird eingesperrt. Da gibt es eine lustige Szene, wo er weggezogen wird. Da fliegt ihm eigentlich der Schuh ab. Und ich habe, wo ich es früher angeschaut habe, immer gedacht, ihm ist der Fuß jetzt abgefallen, er ist ohne Fuß. Und ich habe immer auf Szenen geschaut, ob wir jetzt einen Fuß sehen oder eine Prothese oder so. Mhm. Weil es immer so aussah, weil dieses flatter-orangene Ding so drüber hing, dass ich dachte, der Fuß ist weg.
Der Fuß
ist jetzt weg.
Ja.
Genau, Vanko wird eingesperrt. Tony kann dann auch kurz mit ihm reden. Allerdings, er gibt ihm sogar noch den Tipp mit, mach doch doppelte Umdrehungszahl, wäre noch besser und so.
Ja.
Und dann haut er eigentlich auch wieder ab. Aber er kriegt den Namen von seinem Vater gesagt. Und hat damit einen Anhaltspunkt, an dem er gerade arbeitet, weil er nämlich ihm auch sagt, wie ist es denn, an so einer Vergiftung zu sterben?
Mhm.
Es ist nämlich sehr schmerzhaft und Co. Und damit weiß er, dass er scheinbar wer wissen muss und hat ein paar Möglichkeiten jetzt in den Datenbanken von ihm halt zu suchen.
Ja.
Genau. Sie sind auf dem Rückflug und wir sehen, dass Tony und Pepper so ein paar Probleme mit sich bringen, weil jetzt so eben, weil sie merkt, dass irgendwas mit Tony nicht stimmt und Co. Stern sieht man auch kurz in einem Interview, der sagt, ja, vor einer Woche hat er noch gesagt, es gibt keine anderen, die das machen können und eine Woche später hast du plötzlich einen, der so eine Rüstung hat und so bedrohlich ist und ihnen dann auch noch sehr nahe kommt. Und dann sind wir jetzt wieder zurück bei Vanko im Gefängnis, denn der wird jetzt nämlich rausgeholt, indem ein anderer in seine Zelle kommt, den er dann erst einmal umbringt, das auf explodieren lässt mit irgendwelchen was ist das, C4 oder sowas?
Ja, wahrscheinlich.
Und dann wird er sozusagen von anderen mit einer mit einer Kapuze sozusagen verdunkelt und wird mit so einem Laster wohin gefahren, nämlich in diese SpaceX-Halle, wo bereits der gute Justin Hammer mit einem französischen Mal auf ihn wartet, um dann dort mit ihm zu besprechen, dass er ihn doch gerne sozusagen als Ingenieur oder was auch immer hätte, Erfinder, keine Ahnung.
Ja.
Er soll ihm halt was bauen.
So.
Dann sind wir wieder bei Tony und Rowdy kommt auf den Plan. Er will mit ihm halt reden, dass halt jetzt viele mit ihm wissen wollen, was jetzt da los ist. Und er sieht dann halt auch, dass er als Erster, dass Tony krank ist. Diese Narben halt werden immer größer. Die gehen von dem Arc-Reaktor auch aus. Und es gibt ihnen dann auch so die Spritze und alles Mögliche und sagt halt auch, er soll halt mit Pepper reden und was auch immer.
Mhm.
Dann sehen wir Vanko mit dem guten Hammer in seiner Rüstungsfabrik, wo er die ersten einfach mal komplett auseinander nimmt und den Helm abbaut.
Ja.
Und ihm sozusagen auch so ein bisschen durch die Blume mitteilt, ja, Piloten sind scheiße, wir machen da was anderes draus. Und sich dann auch komplett in sein System hackt. Also totale Hammer Basics ohne Probleme. Es war nicht mal eine Minute und er ist drin. Und dann kommen wir zu einer Geburtstagsfeier, wo wir ein bisschen mehr auf dieses Demon in the Bottle mit dem Alkoholproblem eben nochmal zu sprechen kommen. Denn Iron Man, also Tony, trinkt erstmal einiges, macht aus der Party eine große Sause und fängt dann auch an, im Anzug herum zu hantieren und dann auch Dinge zum Explodieren zu bringen. Rowdy ist dann relativ sauer und holt sich dann seinen eigenen Anzug, weil er halt die ganze Zeit sich für ihn einsetzt und sagt, es geht ja hier jetzt nicht.
Ja.
Und dann entsteht ein Kampf und am Ende ist es dann so, dass Tony dann bei den Gästen dann auch schreit und sie dann vertreibt und die halbe Villa eigentlich in Schutt und Asche liegt. Daraufhin fliegt Tony zu einem Riesendonut, wo dann Samuel Jackson als Nick Fury auftaucht und ihn dann erstmal mit ihm ein bisschen redet und quatscht und ihm eigentlich mitteilt, ich weiß ganz genau, was du hast, das und das, und wir haben hier ein Mittelchen, das macht dich dann wieder arbeitsfähig. Mhm. Und es ist jetzt erstmal Tonys Aufgabe von S.H.I.E.L.D. aus, mach jetzt mal, dass es wieder mit ihr funktioniert. Du hast eigentlich alles zur Verfügung.
Ja.
3-4 kleine Tipps, ein paar Kisten mit Zeug und auch noch Coulson als Hausdame, die ihn sozusagen bewacht. Mhm. Dann wird auch noch gedroppt, dass Natalie eben eine S.H.I.E.L.D.-Agentin ist, nämlich Black Widow, wie vorhin auch mal kurz gespoilert. Ja. Und dann haben wir auch den Rowdy, der auftaucht auf einer Militärbasis, landet dort und präsentiert halt, dass er jetzt eben auch so eine Rüstung hat. Woraufhin sie dann Hammer rufen, der ihnen das alles besser machen soll. So, Hammer ist nämlich dabei beschäftigt und begutachtet, was der Banco so macht und ist noch nicht so ganz begeistert. Freut sich dann aber darüber, dass er denen was einbauen kann. Und das finde ich ist eine der lustigsten Szenen vom Film. Er bringt nämlich alles mögliche Zeug mit, von Gewehren, Pistolen, irgendwelchen Ex-Frau-Bomben und Co. Und pufft den Zauberdrachen und er soll nicht nur eins einbauen, weil er braucht ein bisschen mehr Infos, was sie wollen.
Ja.
Er soll alles einbauen. Mhm. So, und so baut er dann alles in diese Rüstung ein. Und dann haben wir Tony, der jetzt eben diese Sachen durchsucht, die er gekriegt hat. Wir sehen den Vater von Tony, den Howard Stark, in Videoaufzeichnungen. Und ich finde, das hast du schon mal Disney mal so von der Doku mal gesehen? Mhm. Er schaut halt wirklich saumäßig aus wie Walt Disney.
Wer?
Der Howard Stark.
Ah, okay.
Genau. Und auch diese Expo ist auch nicht von weit her geholt, denn das schaut auch alles so aus wie Epcot. Mhm. Das ist von Florida in dem Park so ein Teil,
okay,
das Disney geplant hat. Mhm. Genau. Und auch von der Art haben sie so sich ein bisschen bei Walt Disney abgeschaut. Und vom Design. Ja. Genau. Daraufhin fährt dann Tony mit seinem Auto zu Pepper ins Büro und kauft halt unterwegs Erdbeeren und stellt dann bei Pepper fest, dass das Einzige ist, worauf sie allergisch ist, was dann auch die ganze Situation zwischen ihnen nicht besser macht, aber was soll man machen? Und er nimmt allerdings dafür ein Modell von dieser Expo mit in seinem Auto und lässt es dann vor Ort mal durchscannen, holt, schaut sich das alles so an und dann kriegt er und Vision, nein, Jarvis, raus, Jarvis, dass sie praktisch daraus ein neues Element bauen können. Mhm. Jetzt tut er sich da irgendwie so einen Hadronenbeschleuniger in die Villa bauen und baut sich dann somit selber sein Ding, dass er
sein Element erfinden
kann.
Ja.
Genau. Und das ist jetzt sein Ziel. Dann haben wir ein kleines Ding gesehen, nämlich ein Captain America Schild, so eine Art Pseudo-Version, die warum auch immer aufgehoben wurde, aber naja. Der
hat eine Kiste von Howard Stark bekommen.
Ja, ja, genau, aber das ist jetzt ja nicht irgendwas Besonderes gewesen. Ich weiß nicht mal, ob sie überhaupt im Captain America Film das dann auch irgendwie so ähnlich vorkam.
Das war halt einfach nur so.
Ja, so eine Anspielung halt einfach.
Ja,
nur. Ja, ich weiß.
Ja.
Das Lustige ist, er muss dann einen Laserstrahl umleiten, hat so eine Rohrzange und dreht es dann und tut damit ja alles weglasern. Mhm. Wenn man genau hinschaut, sieht man, er lasert alles weg, aber dazwischen hängt ein Kabel, das nicht weggelasert wird.
Oh.
So ein kleiner Filmfehler.
Ah.
Genau. Genau. Und dann sehen wir, wie Vanko immer mehr nicht nur an diesen Rüstungen von Ding arbeitet, von Hammer, sondern auch noch an seine eigenen. Und es geht jetzt praktisch darum, dass Hammer jetzt einen Spot hat, den er auf der Expo zeigen möchte.
Mhm.
Allerdings ist er mit Vanko nicht zufrieden und setzt ihn erstmal unter Arrest. Und dann...
Wo ist mein Vogel?
Mein Vogel.
Wo ist mein Vogel? Ich brauche mein Vogel.
Und Tony testet jetzt sein Element. Es ist jetzt nicht mehr alles rund, sondern es ist so ein V. es soll an Delta anlehnen und es bedeutet Erneuerung.
Mhm. Ja.
Genau. Und es beginnt jetzt auf der Stark Expo Hammers Ausstellung seiner Versionen von Rüstungen. Nämlich Army, Navy.
Das finde ich aber cool, die Vorstellung.
Marines. Die ist sehr cool. Die ist cool. Ja. Und dann taucht auch noch Rowdy auf mit seiner War Machine Rüstung. Mhm. Vorher wurde Hammer allerdings versichert von Vanko, sie können eigentlich alles Mögliche, außer halt schießen und sonstiges. Sie können eigentlich nur salutieren. Und mehr können sie jetzt halt da noch nicht. Was aber nicht ganz stimmt, denn Vanko tut erst einmal seine zwei Wachen erhängen, um sie dann jetzt von fernab zu fernsteuern, inklusive Rowdy, und damit entsteht dann das große finale Gemetzel.
Ja? Die Frage ist, die können ja dann plötzlich schießen.
Ja.
Warum ist da Munition drinnen? Warum tut man auf einer Expo, wo man es eigentlich nur ausstellen möchte, schon Munition rein?
Weil man vielleicht eine Dose aufstellen wollte und sagen können, ich kann meine Dose wegschießen.
Naja.
Das stimmt, das ist absolut korrekt. Hammer ist dann auch schockiert, was jetzt da alles passiert. Die fliegen weg, Tony wird verfolgt, alle werden panisch. Pepper schnappt sich die Polizei und lässt Hammer erstmal einsperren und festnehmen, dass sie erstmal rauskriegen, was da los ist. Happy und Natalie sind unterwegs zu dem Ort, wo das Signal herkommt.
Mhm.
Und dann sehen wir ein bisschen Nacktszene von Natalie, die sich da umsieht auf der Rücksitzbank. Und
Black Widow.
Ja.
Ja? Ja, warum nennen sie jetzt immer noch Natalie?
Weil ich es jetzt gerade im Kopf habe. Okay. Weil ich vorher habe ich mich konzentriert, nicht Black Widow zu sagen, und jetzt ist das eine Name drin. Wo Happy dann abgelenkt ist ein bisschen und Co. Wieder so, ja, so eine 2000er-Szene. Genau. Dann kommen die dort an und Happy legt dann natürlich auch direkt los, legt sich mit einem an, versucht halt den niederzustrecken und Co. Während die Black Widow einfach durch das ganze Haus geht und, keine Ahnung, 20 Leute ausnockt. Okay. Das fand ich ganz lustig. Wir haben ihn mal früher angeschaut im Jugendkreis. Und der David, die Alina und die Roxy waren im gleichen Kampfsportclub.
Wie? Hm? Wer?
David Metzger?
Nein, achso, die drei waren im gleichen.
Ja.
Also ich glaube, wie Black Widow.
Ja, im roten Raum. Nein, und sie haben dann, als wir den Film angeschaut hatten, analysiert.
Das geht ja gar nicht.
Nee, gar nicht.
Das kann ich auch.
Der David war voll, genau so muss man es machen. Und ich glaube, die anderen waren so, ist schwierig.
Mm.
Also so eine Mischung. Aber sie fanden es trotzdem sehr authentisch. Daran kann ich mich noch erinnern.
Okay.
Genau. Und sie knockt halt alle aus und ist halt der Gag der Szene. Und dann am Ende hat Happy einen geschafft und sie halt den ganzen Rest. Und die hängen da rum und sind alle ausgenockt. Wobei man auch sagen muss, sie hat halt auch die bessere Ausrüstung. Er macht halt nur Faustkampf.
Ja.
Dann schaffen sie es, wenigstens Rowdy abzuschalten, sodass Tony seinen Freund wieder hat.
Richtig.
Und dann landen Tony und Rowdy mitten in so einem, sagen wir mal, japanischen Garten.
Ja.
Und dann soll der eine in der Mitte bleiben, als Schlachtopfer.
Ja.
Und der andere soll halt auf die Erhöhung und sozusagen der Stärkere ist dann.
Ja.
Ein kleiner Schwanzvergleich wäre es halt jetzt hier der Stärkere. Dann tauchen die ganzen Drohnen auf. Und relativ so dramatisch halt und Co. Und die beiden fangen jetzt halt an, die so zu zerfetzen. Lustig ist, man hat hier wie in manchen Cartoons das ein bisschen so gemacht, dass man halt eben statt Blut, hat man ja nicht, weil es sind ja Drohnen, hat man sozusagen auf Öl halt auf dieses Schwarze gesetzt, dass man trotzdem so dieses Gefühl hat von, als wäre es Blut.
Mhm.
Genau,
okay.
Ganz lustig. Tony benutzt dann seine Einwegwaffe, so einen roten Zweihandstrahl, den er dann da fetzt und alle kaputt macht. Und dann taucht der ganz große Dude auf, nämlich der Whiplash mit seiner neuen Rüstung und seiner Megapeitsche. Doppelter Umdrehung. Und die beiden kämpfen halt mit ihm, aber irgendwie funktioniert es nicht, dass sie ihn irgendwie, er ist auf jeden Fall stärker. Und dann möchte Rowdy nämlich noch diese besondere Hightech-Waffe von Hammer einsetzen, die Ex-Frau.
Die Ex-Frau.
Die jegliches Gebäude auf null reduzieren kann. Was allerdings gar nicht funktioniert, denn sie fliegt dann einfach ins Wasser und es passiert null. Und wir haben nur noch die Antwort von Tony, Stark Industries.
Genau.
Hammer Industries.
Genau.
Und dann haben sie nämlich in dem, wie heißt das? In der Villa, wo sie das erste Mal miteinander gekämpft hatten, gegeneinander, hatten sie ihre Strahlen gekreuzt. So ein bisschen wie bei Ghostbusters. Niemals die Strahlen kreuzen.
Ah, ja, ja.
Und dann hat das ihr Partytrick, den sie jetzt dann benutzt haben, um auch wieder Whiplash so zu besiegen.
Mhm.
Und damit ist Whiplash besiegt. Wir gehen davon aus, dass er tot ist. Allerdings werden als letzte Rache lässt er die Rüstungen explodieren.
Ja.
Und Pepper steht natürlich direkt neben einer Rüstung. Iron Man fliegt so schnell wie möglich hin, packt sie, schafft es aufs Haus. Sie küssen sich, alles ist jetzt super gut. Allerdings ist Rowdy ein bisschen abgewidert davon und fliegt dann auch mal weg mit der Rüstung. Und wir sehen dann noch Tony, wie er mit Nick Fury spricht über
die Avengers.
Genau, Avengers Initiative. Und wir sehen dort eine Karte, die lange Zeit wichtig war für alle Fans, die sich mit Theorien beschäftigt haben. Wir sehen einen Fleck mitten im Atlantik. Könnte es Atlantis sein. Wir sehen einen Fleck mitten in Afrika. Könnte es Wakanda sein. Ist
wahrscheinlich Wakanda.
Wir sehen oben in der Antarktis einen Fleck. Könnte Cap sein. Das sind alles Theorien, die halt damals rumgefleucht sind.
Okay.
Das ist halt einfach eine Karte. Und wir sehen auch einen kleinen Incident mit Hulk. Weil die beiden Filme, Hulk und Iron Man, spielen praktisch zeitgleich. Genau. Und damit ist der Film praktisch fast rum. Denn Tony hatte nur noch von Nick Fury einen Wunsch, dass er nämlich einen Orden bekommt mit Rowdy. Und zwar von Stearns, ja. Der ihn dem... Stern.
Ja, Samuel Stern, ja.
Ja.
Es ist Arthur Stern.
Genau, bekommt.
Ja.
Und in der Endcredit-Szene 1 sehen wir, wie Coulson mitten in New Mexico ist. Ist es New Mexico? Nevada?
Ja, New Mexico.
New Mexico. Ja. Und dort einen Hammer sehen wir nur noch.
Ja, Baustellenhammer.
Genau. Und wir sehen, was war die zweite? War es nicht zwei?
Ja, mit Stings halt.
Ja, genau.
Thunderbolt Ross.
Mit Thunderbolt Ross. Nee, die war da. Ja, doch, genau. Und das war der Film. Es gab noch ein Cameo, den habe ich vergessen. Und zwar haben sie dann nachträglich bestätigt, dass der Junge mit der Iron Man Maske Tom Holland ist. Also nicht Tom Holland, aber Spider-Man.
Nein, es ist Tom Holland.
Ach, es ist auch Tom Holland.
Ja, es ist Tom Holland.
Nein.
Doch.
Es ist Spider-Man, aber es ist doch nicht Tom Holland.
Nein, ohne Scheiß, es ist Tom Holland.
Okay.
Doch, der steht sogar in Wikipedia drin, als Junge in Iron Man Maske.
Ernsthaft?
Es ist Tom Holland, ja.
Krass.
Deswegen ist ja das so, das Ganze so, Tom Holland hat damals mitgespielt in Iron Man 2, wurde von ihm gerettet und deswegen ist er so ein großer Iron Man Fan und jetzt wird er gecastet als Spider-Man.
Oh, das ist krass. Das ist dann schon krass.
Okay.
Dass du das nicht mitbekommen hast. Nee, ich habe schon mitgekommen, dass es das ist, aber nicht, dass es dann wirklich Tom Holland ist.
Das, alles andere macht ja keinen Sinn.
Ja, alleine, dass sie schon gesagt haben, dass es dann... Aber damit ist es ja noch plausibler, dass sie es so gemacht haben.
Strom.
Ach so.
Strom. Ja, aber ja. Genau.
Ja.
Highlights.
So. Okay. Gut. Kommen wir zu unseren Highlights. Was ist dein Lieblingsmoment?
Mein Lieblingsmoment ist das, wo die Rüstung aufgemotzt wird von, also mit
Hammer. Justin Hammer, okay?
Ja.
Bei mir ist es, wo Iron Man im Donner liegt.
Im Donner?
Im Donut.
Ach, im Donut, ja.
Die dann genüsslich seinen Donut
isst. Ja.
Genau. Was ist dein Lieblingszitat?
Vogel.
Wo ist mein Vogel? Okay, das ist von mir. Du bist meine größte Schöpfung von Howard Stark.
Ja, die ist gut.
Der kritische Salon.
Genau. Kritik.
Ich habe ja erzählt das letzte Mal bei Iron Man. Ich habe ja die DVD gekauft und fand es mega.
Okay.
So. Und das war dann so, dass dann kurz nachdem ich die DVD gekauft habe, dieser Film rauskam. Weil es braucht ja immer, bis die DVD ein bisschen rauskommt.
Ist richtig.
Und dann kam der im Kino.
Superman kommt erst im Januar raus. Ich habe mir jetzt die DVD vorbestellt. Der kommt im Januar als DVD raus.
Gut.
Das ist bodenlos.
Hä, es sind 5 Monate.
Ja, trotzdem.
Früher war das ein Jahr.
Trotzdem.
Und nochmal 2 Jahre bis
zum Ich habe gedacht, wann war ich im Kino?
August, Juli.
Juli?
Ja.
Ende Juli? Habe ich gedacht, hey Junge, wir haben jetzt August. Er wird schon draußen sein auf Amazon. Hä? Dann will ich mir kaufen, bestellen. Habe gedacht, morgen ist er da. Steht er vorbestellen. 31. Dezember.
Also du kannst bei DVD-Veröffentlichungen locker ein halbes Jahr.
Frechheit, trotzdem.
Aber es ist halt so. Genau. Und deswegen ist es der einzige Kinofilm, in dem ich mal alleine war.
Iron Man 2?
Ja.
Ui. Okay.
Genau. Ansonsten, ich weiß nicht. Natürlich ist er jetzt, ich finde es cool, wie er langsam das ganze Ding immer weiter ausbaut, weil es genau das ist, was ich mir immer gewünscht habe. Und man sieht da halt immer mehr, was erschaffen wird. Das finde ich gut.
Für mich ist es nichts Halbes und nichts Ganzes.
Er ist halt so ein Mittelding
dazwischen. Er ist ganz witzig, aber mehr auch nicht.
Ja.
Abschlusszeugnis.
Ja. Okay, Bewertung. Regie?
7.
Okay, habe ich eine 6. Drehbuch habe ich eine 6.
7.
Schauspiel habe ich eine 7.
7.
Ach, Kamera habe ich eine 6.
Ja, 6.
Ausstattung, Set und Make-up?
8.
Habe ich eine 6. Effekte?
8. Effekte hat er fast einen Oscar gekriegt.
Stimmt.
Also, da kann man sagen, es sind auf jeden Fall nicht schlecht.
Ja. Musik?
9.
Okay. Habe ich eine 7. Gut, dann hast du eine 7,4, ich eine 6,3.
Das würde auch dementsprechend, was ich gesagt hätte. So 7,5 hätte ich ungefähr gesagt.
Okay, ich habe ihm eine 6, glaube ich, gegeben im Ganzen. Genau. Schlusswertung, Fazit.
Mir gefällt er als zweiter Film. Er baut das Universum auf, dafür ist er da. Ja,
wie schon gesagt, es ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Es ist zwar cool, dass die Einführung von Black Widow da ist, Shield wird ein bisschen mehr gezeigt, aber das war es auch schon.
Ja,
ich mag den Gegenspieler nicht wirklich.
Ja, der Gegenspieler ist schwierig, du kannst auch nicht sagen, wer ist der Gegenspieler. Es ist jetzt Hammer, es ist Whiplash. Es sind eigentlich beide nicht so ganz richtig. Der eine ist mehr mit Reden, der andere ist halt nur der mit Kämpfen. Das macht es ein bisschen schade.
Genau. Genau. Zum Beispiel der Amazon-Kunde sagt, ein Sternchen, die Blu-ray-Disc ist nicht abspielbar. Auf Wunsch der Enkelkinder, das Heimkino, der Laptop, die Xbox, Fehlermeldung, nicht lesbar.
Hast du alles austestet, wenn es beim einen nicht funktioniert?
Was?
Was er alles austestet, weil es bei einem nicht funktioniert.
Ja, ja. Frederik schreibt, verträumte 2 Stunden mit Iron Man 2. Ich habe den zweiten Teil von Iron Man hauptsächlich gekauft, weil mir der erste sehr gut gefiel. Als ich den zweiten sah, bin ich jedoch fast eingeschlafen. Von den 2 Stunden Film sind ca. 15 Minuten Action mit mächtigem Baller und ca. 100 Minuten Gespräche um eine völlig belanglose Story. Über die Bild- und Tonqualität kann man nicht klagen. Einwandfrei, trotzdem war ich letzten Endes sehr enttäuscht. Kaufempfehlung nur für Leute, die beim Actionfilm Wert auf viel Gips sammeln legen.
Das ist eine andere Adaption.
Matthias Gärtner, der langweiligste und schlechteste Film der bisherigen Trilogie. Kaum Action, viel, diesmal nicht tiefgründiges Geschwafel, wirkt wie eine 100-Dollar-Serie im Vormittagsprogramm. Nach 45 Minuten war er Mülleimer. Ich ärgere mich sogar über die 3 Euro Gebrauchtkauf.
Wann hat er es geschrieben?
2016.
Okay. Ja, da gab es noch kein Disney Plus.
Nee. Hä? Was hat das jetzt damit zu tun?
Naja, weil ich mir sag, wenn du jetzt sagst, ja, ich weiß aber auch nicht, wenn man das 2016 anschaut, in der Phase gab es noch mal 3-mal bessere MCU-Filme. So ungefähr.
Das stimmt,
ja.
Neapolitaner schreibt, Finger weg, Volksverdummung. Leider muss ich sagen, dass ich selten einen schlechteren Film gesehen habe als diesen. Im Vergleich zum ersten Teil, der mir sehr gut gefallen hat, sinkt hier das Niveau um 100%. Story, keine vorhanden. Action, kommt erst gegen Schluss auf. Schauspieler, geht so. Stark, wandelt sich von einem selbstlosen Helden, erster Teil zu einem penetranten und egoistischen Clown. Grand Prix-Szene, einfach peinlich und lächerlich. Wenn das eine gelungene Fortsetzung sein soll, wie in einigen Rezensionen beschrieben, verstehe ich die Welt nicht mehr.
Hä, aber er wird doch so, weil er kurz vorm Tod ist. Er weiß ja, dass seine Uhr abläuft.
Ja, sag's ihm. Sag's. Neapolitaner.
Neapolitaner.
2010.
Ich kaufe keine
12. Neapolitaner. 12. Oktober, das ist sogar kurz nach Veröffentlichung.
Lustig.
God of War schreibt, 1,5 Lacher, der Rest Zeitverschwendung. Wow, was für ein Schrott. Null Story, null Humor, null Spannung, gleich Iron Man 2. Dieser Film war noch schlechter als Transformers 2. Okay. Denn bei dem hat es wenigstens massig Schießereien und Action gegeben und man konnte so nicht so leicht einschlafen.
Vielleicht ist das
ein Stern für Scarlett Johansson.
Vielleicht ist das Problem, dass man erwartet hat, dass es ein Actionfilm ist, aber eigentlich ist es ein Tony Stark Film.
Eine letzte Bewertung. Zu P.E. schreibt, zu wenig Platz für unsere Titel auf einer BD Blu-ray Disc. Der Film ist okay, aber ja, der erste war besser und unterhaltsamer. Die im Film ständig vorkommende Automarke nervt. Der Film startet sofort. Ein Startmenü gibt es anscheinend nicht. Was mich persönlich am meisten stört, ist, dass es nur deutsche Untertitel gibt. Ist denn wirklich kein Platz mehr auf dieser Blu-ray Disc? Also sowas wie die Untertitel der Originalsprache, vor allem wenn diese Englisch ist, sind für mich absolut ein Muss. Ich schaue mir gerne die Originalfassung an. Wenn ich Dialoge akustisch nicht verstehe, schalte ich die englischen Untertitel ein, nicht die deutschen.
Also einer, der den Film an seine Untertitel verwendet. Ja, aber natürlich gibt es auf jeder Blu-ray ein Menü.
Weiß ich nicht. Anscheinend bei ihm nicht.
Der drückt auf Menü. Meine Güte. Glaube ich fast nicht, dass es nur Deutsch gibt. Auf die Blu-ray ist so viel Platz drauf. So viel. Da können die 5 Filme drauf werfen. Naja, okay. Gut. Dann war's das wieder.
Stopp. Musik.
Ach ja.
Hast du nicht, ne?
Ja doch, es ist jetzt. Shout to Thrill.
Mhm. Ja.
Nicht?
Doch.
Ist schon drin, oder nicht?
Das musst du sagen, das ist so geil.
Das müsste drin sein, ja?
Ja. Ja, schade halt.
Was ist denn dein Eins?
Highway Trail.
Schon wieder?
Das war letzte Woche nicht. Oder beim ersten?
Doch, hast du es auch schon gesagt. Wir haben alles im Internet. Schreibt es in die Kommentare.
Okay. Dann gebt eine 5-Sterne-Bewertung, folgt uns auf Instagram.
Genau.
Und dann hören wir uns, wenn es wieder heißt.
Super Streaming Brothers.
Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden, sowie auf YouTube. Folgt uns gerne auf Instagram oder Threads. Aktiviert die Glocke, um keine neue Folge zu verpassen. Empfehlt uns gerne weiter.
Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Und alles Restliche findet ihr in den Shownotes.
Zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt frisch und gesund. Ciao, eure Super Streaming Brothers.